Hallo und herzlich willkommen bei NPP, dem Podcast von Netzpolitik.org. Heute mit einer Ausgabe zu einer EU-Verordnung, die derzeit in der Mache ist, die kurz genannt Anti-Terror-Propaganda-Verordnung. Wie genau sie heißt und worum es dabei geht, klären wir heute mit zwei Gästen. Erstmal kurz, mein Name ist Ingo Dachwitz, ich bin Redakteur bei Netzpolitik.org und ich sitze hier zusammen mit Elisabeth Niekrenz und meinem Kollegen Thomas Rudel. Elisabeth, du bist bei der Digitalen Gesellschaft politische Referentin. Hallo.
Hallo Ingo.
Hey,
Hallo Thomas.
Willst du dich mal kurz vorstellen?
Ja, gerne, genau. Ich bin seit Anfang Januar politische Referentin bei der DigiGES. Vorher habe ich Rechtswissenschaften studiert, Referendariat gemacht, bin also Juristin. Habe mich schon immer sehr für Überwachung, Sicherheitsdiskurse und auch für Terrorismus interessiert. Genau, und jetzt bin ich sozusagen im netzpolitischen Umfeld gelandet. Finde das super spannend. Die digitale Gesellschaft macht ja ein bisschen so eine Mischung aus Kampagnenarbeit und Arbeit sozusagen mit den politischen AkteurInnen. Ja, das ist sehr interessant und da bin ich ja auch gleich mit einem Entwurf gestartet.
Ja, schön, dass du da bist. Und mein Kollege Thomas Rudel hat jetzt nicht sein Netzpolitik.org Podcast-Debüt, aber fast auf jeden Fall lange nicht mehr zu hören gewesen in unserem Netzpolitik-Podcast.
So ist es. Hallo.
Hey. Wir machen heute mal ein Format, das wir neulich erprobt haben, als es um ein anderes EU-Gesetzgebungsverfahren gab, nämlich die E-Privacy-Verordnung, wo wir gedacht haben, das Podcast ist eigentlich ein schönes Medium, um mal so grundsätzlich so ein bisschen zum Einstieg ein EU-Gesetzesvorhaben oder überhaupt ein Gesetzesvorhaben zu beleuchten in all seiner Komplexität. Das geht in diesem Podcast sehr gut. Und da haben wir das Format uns überlegt, dass ja zwei Expertinnen und Experten in diesem Fall ihr beiden hier seid und ich als jemand, der eigentlich nicht besonders tief in diesem Thema drin ist, quasi diesen Podcast hoste und so ein bisschen versuche, naive Fragen zu stellen, um das Thema zugänglich zu machen. Und ja, freue mich, dass wir das heute machen. EU-Anti-Terror-Propaganda-Verordnung. Was verbirgt sich hinter diesem spannenden Namen? Worum geht es?
Also in der Langform heißt die Verordnung oder heißt es ein Entwurf einer Verordnung zur Verhinderung der Verbreitung terroristischer Online-Inhalte. Und das Ziel ist sozusagen, ja, Inhalten, die man als terroristisch klassifizieren kann oder die vielleicht die Kommission vor Augen hat, sei es jetzt islamistische Propaganda, terroristische Beiträge von rechts, Darstellungen terroristischer Attentäter, wie wir sie neulich nach dem Attentat von Christchurch hatten, aus dem Netz zu verbannen. Und der Sinn soll wohl auch sein, damit Online-Radikalisierung ein Stück weit Einhalt zu gebieten, was ja immer wieder ein Thema ist. Ne? Mhm. Leute hören im Internet vom Islamischen Staat und gehen dann dorthin.
Mhm. Vielleicht bevor wir uns einmal diesem Problemkomplex widmen, der gelöst werden soll dadurch, in ganz kurzen Sätzen, wie versucht die Verordnung dieses Problem zu lösen, anzugehen?
Also im Grunde gibt es da erstens mal unterschiedliche Vorschläge, was ja diesen Verordnungsentwurf betrifft, nämlich den von Kommission, dann natürlich den der Mitgliedstaaten und den neuen aus dem EU-Parlament, der eben gestern beschlossen wurde. Weitgehend ähnlich sind sich eben die Vorschläge von der Kommission als auch vom Rat. Und da sind halt ganz drei wichtige Instrumente drin, mit denen versucht wird, genau diesem Problem Einhalt zu gebieten. Das eine sind, das wünscht sich eben sowohl die Kommission als auch die Mitgliedstaaten, die hätten gerne proaktive Maßnahmen von möglicherweise sogar allen Anbietern. Jedenfalls steht das so im Vorschlag drin, dass das zwangsläufig auch angeordnet werden kann durch die zuständige Behörde. Das heißt, durch Upload-Filter sollen solche Inhalte schon im Vorfeld erstens mal gemonitort werden, erkannt werden, richtig eingeschätzt werden und gegebenenfalls gleich dafür gesorgt werden, dass diese Inhalte gar nicht mal erst im Netz auftauchen. Das ist mal ein ganz großes problematisches Stück dieses Verordnungsentwurfs. Zwei weitere problematische Stellen sind die enorm kurze Löschfrist. Dem hat leider Gottes im Unterschied zu den Upload-Filtern auch das EU-Parlament grundsätzlich zugestimmt. Das heißt, alle in Europa tätigen Online-Dienste. Und zwar wirklich alle, ob das jetzt ein ganz kleines Blog ist oder so eine riesige Plattform wie Facebook, müssen dafür sorgen, rund um die Uhr erreichbar zu sein, um, wenn sie eine sogenannte Entfernungsanordnung von zuständigen Behörden erhalten, innerhalb einer Stunde diesen gemeldeten Inhalt einzuschätzen und dann gegebenenfalls zu löschen. Und dann gibt es noch so ein kleines, also das ist nicht unproblematisch, das ist der Artikel 5 aus dem Kommissionsvorschlag. Den hat das Parlament gestern eben auch gekippt. Da wird es natürlich spannend, wie das dann weitergehen wird. Das sind sogenannte Referrals, das ist schon eine Praxis, die heute eingesetzt wird. Da verweisen nationale Ermittlungsbehörden oder eben auch Europol beispielsweise. Also die stolpern im Internet über irgendeinen Inhalt, der ist nicht notwendigerweise illegal, aber sie schicken dann dem entsprechenden Diensteanbieter so eine Aufforderung, hey, schaut mal, ist das nicht eigentlich, verstößt das nicht gegen eure Geschäftsbedingungen, nehmt das doch im Zweifel bitte runter. Mhm.
Genau, tatsächlich über die einzelnen Paragraphen, die Inhalte, die Lösungsansätze dieser Verordnung und auch den politischen Prozess, du hast gerade schon eben die Abstimmung im EU-Parlament erwähnt, werden wir im Laufe des Podcasts noch in der Tiefe sprechen. Ich würde tatsächlich aber am Anfang jetzt nochmal einen Schritt zurückgehen wollen und gucken wollen, auf dieses Problem überhaupt gucken wollen, terroristische Inhalte im Internet. Das ist ja jetzt kein ganz neues Thema für die EU, also zumindest habe ich ohne dass es jetzt mein Hauptthema ist, immer mal wieder mitbekommen, dass die EU zu dem Thema irgendwie Anläufe unternommen hat, das Thema irgendwie anzugehen. Aber was ist eigentlich genau das Problem mit sogenannten terroristischen Inhalten im Internet? Worüber sprechen wir da eigentlich?
Naja, auch das ist eines dieser Probleme dieser Verordnung, dass die Terrordefinition relativ weit gefasst ist. Also da könnten auch ganz normale Protest- oder halt sozusagen scheinbar normale oder uns normale scheinende Protestformen, wie beispielsweise Straßenblockaden oder sozusagen, wo man Nationalstaaten oder Regierungen dazu drängt, auf ein politisches Problem politisch zu reagieren. Es kann aber auch ein ökonomisches Problem sein, ein ökologisches Problem, also so Protestformen wie im Hambacher Forst beispielsweise, dass das auch dann unter Terror fallen könnte. Und das dann flächendeckend oder je nach Nationalstaat, also je nachdem, wie diese Verordnung dann wirklich ausgeht, ist ja noch nicht fertig verhandelt, aus dem Netz verbannt werden könnte.
Ich würde tatsächlich aber jetzt gerne einmal den versuchen, ernst zu nehmen, sozusagen, natürlich sehen wir die Gefahren und auf die kommen wir gleich zu sprechen. Aber was meint die Kommission, was meinen die Mitgliedstaaten der EU im Rat, wenn sie davon sprechen, dass terroristische Inhalte im Netz ein Problem sind? Die werden ja nicht sagen, okay, wir haben ja ein Problem mit den Leuten im Hambacher Forst. Okay, na gut, das hat doch einer gesagt, aber und versucht den Protest im Hambacher Forst als terroristische Akte sozusagen zu diffamieren, sondern was ist, es geht, Elisabeth, du hast zum Einstieg Islamismus genannt, Anschläge oder Aufzeichnungen von Anschlägen und Rechtsradikalismus quasi, ja, das sind.
Ja, also was genau die EU-Kommission im Kopf hat, das kann ich natürlich auch nur mutmaßen. Ich habe ein bisschen einen Blick geworfen in so ein paar Forschungsansätze, die es gibt zum Thema Online-Radikalisierung, Terrorismus im Internet. Und da ist es so, das ist ein ziemlich breites Thema. Also es gibt viele Wissenschaftler, die sich einig sind, es gibt terroristische Inhalte im Internet. Also ich glaube, da widerspricht eigentlich niemand. Und die können auch durchaus einen Beitrag dazu leisten, Leute zu motivieren, entweder in Gebiete zu reisen, in denen terroristische Organisationen sind oder selbst vielleicht gewalttätige Anschläge hier oder anderswo zu verüben. Und da gibt es nun ganz unterschiedliche Inhalte. Einmal sind sicherlich bekannt sozusagen so etwas wie brutale Enthauptungsvideos des Islamischen Staates. Vielleicht vergleichbar eben das Video bzw. der Livestream von dem Attentat in Christchurch, wo also Personen ihre eigenen Attentate darstellen, ja, sei es nun in dem Willen, dadurch bekannt zu werden, sich vielleicht einen Namen zu machen, auch auf irgendeine weirde Art und Weise, oder tatsächlich andere dazu zu animieren, mitzumachen. Dann gibt es im Fall von islamistischem Terrorismus, dazu gibt es einen ganz interessanten Vortrag, den kann man sich auch noch online anhören, von Peter Neumann, der forscht in London an einem Forschungsinstitut dazu. oder gab es zumindest vor allem so 2013, 14 sehr viele Videos, die so berichtet haben, wie eigentlich das Leben in den IS-Gebieten ist, der Alltag von wegen, schaut mal, hier ist auch ganz normal und eigentlich ganz cool und Leute können Shawarma essen auf der Straße und machen diese und jene Sachen. Und gerade solche Inhalte haben zumindest nach seinen Aussagen wohl auch einen ganz erheblichen Beitrag dazu oder einen Beitrag dazu geleistet, dass Leute sozusagen animiert werden, da auch hinzugehen. Es gibt viele Informationen, die, oder gab es in den letzten Jahren vor allem, die sich auch über Twitter und andere soziale Netzwerke verbreitet haben. Einerseits sozusagen, ja, ich sag mal so Updates zur politischen, kriegsmäßigen Situation in den betroffenen Gebieten. Ja, dann gibt es natürlich auch klare Aufrufe. Es gibt sowas wie Manifeste, auch zum Beispiel von dem Attentäter in Christchurch. Auch Breivik hatte ja so ein irres Manifest veröffentlicht, der Attentäter in Norwegen, meine ich. Der dort einen Anschlag gemacht hat. Naja, und wenn wir uns jetzt die, ich sage mal, das ist, muss man wirklich sagen, ein ganz schwammiges Begriffsfeld, so die ganze Sache rund um Rechtsextremismus, gerade in den USA, die Alt-Right, die auch im Internet durchaus groß geworden ist. Da gibt es, soweit ich weiß, ein sehr großes Spektrum an Inhalten. Also es gibt sehr viele menschenverachtende Inhalte, jetzt in Sachen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit gegenüber Frauen, gegenüber People of Color, gegenüber Muslimen, Falschmeldungen, Hetze, sowas alles, was in die Richtung geht. Und dann im Einzelfall wohl auch Aufrufe zu Straftaten, also beziehungsweise auch Anschlägen, wenn den Menschen getötet werden. Ja, das ist sozusagen so das große Spektrum an, ich sag mal, Inhalten, die man problematisch finden kann im Internet, wo man sich fragen kann, kann man was dagegen tun, muss man was dagegen tun, was kann man gut dagegen tun?
Wobei ich es ja tatsächlich nochmal spannend finde, also ist es wirklich so, dass Jugendliche sich irgendwie ein Video von Deso Dog, der irgendwie so eines der deutschen Beispiele ist, irgendwie dieser Rapper, der irgendwie zum Islamischen Staat gegangen ist und dann irgendwie da ab und zu mal Videos hochgeladen hat, gucken die sich die Videos an und werden dadurch plötzlich radikalisiert?
Also da kann ich auch wieder nur den Peter Neumann zitieren, der sagt da ganz klar nein. Also es gibt eine ganz, ganz kleine Anzahl von Leuten, die wohl ausschließlich durchs Internet radikalisiert sein sollten und dann zum Beispiel in Gebiete, die vom IS besetzt waren, gefahren sind. Überwiegend ist es so, dass Leute Face-to-Face-Kontakt haben mit anderen. Also man hat vielleicht eine Community, sag ich mal, in einer Stadt, die in Richtung radikaler Islamismus tendiert. Und dann gibt es einen aus diesem Kreis von Leuten, die sich sozusagen schon kennen, der fährt dorthin und macht das und der postet dann sozusagen seine Beiträge und animiert dann vielleicht weitere dazu. Aber er hat eben betont, dass es eigentlich so gut wie nie ausschließlich online läuft.
Genau, und das scheint auch tatsächlich der Stand der Wissenschaft zu sein. Viel relevanter in der Radikalisierung ist eben, welche Leute sind tatsächlich empfänglich, wie werden sie darauf vorbereitet, dass sie tatsächlich auf entsprechendes oder einschlägiges Material dann noch tatsächlich draufhüpfen und das sozusagen sich da noch Inspiration holen. Also der Offline-Bereich, der scheint deutlich relevanter zu sein, sowohl in der Innen- als auch in der Außensicht. Also wie marginalisiert bin ich in der Gesellschaft, welche Aufstiegschancen habe ich, gehöre ich dazu? Also wenn es da schon so ein Samen gelegt wurde, dann ist man natürlich deutlich anfälliger darauf, dann übers Internet auch auf solche Sachen reinzufallen.
Hochgradig komplex also, und dann ist das Problem oder ist die Problemlage und dann gibt es jetzt diesen Ansatz der EU-Kommission, sich des Themas anzunehmen. Der ist zumindest von dem, was ich von außen wahrnehme, jetzt eher nicht so komplex, sondern entspricht eher dem sozusagen dem Schema, wir lösen ein gesellschaftliches, ein soziales Problem mit technischen Maßnahmen, indem wir sagen, diese Inhalte gibt es nicht mehr.
Im Prinzip ja, fairnesshalber muss man aber dazu sagen, also ich war vor wenigen Wochen in Brüssel und habe mir das von der Justizkommissarin Vera Jourova erklären lassen, was tatsächlich genau diese technischen Maßnahmen bringen sollen. Und die Logik der Kommission ist einigermaßen klar, also ich gebe es jetzt einfach nochmal so wieder, tatsächlich anfällige Menschen stolpern im Internet über diese Propaganda, werden dadurch radikalisiert und durch die Radikalisierung steigt halt dann die Gefahr, dass diese Menschen tatsächlich entweder in Kriegsgebiete fahren oder Terroranschläge verüben, was auch immer. Das erscheint mir auch ein bisschen zu kurz gefasst. Fairnesshalber muss man dazu sagen, dass sie eine sehr lange ausschweifende Antwort gegeben hat und dann auch im Zuge dieser Antwort dann sehr wohl betont hat, okay, er soll allein auf die Online-Welt ist das natürlich jetzt nicht beschränkt. Da müssen auch nationale Ermittlungsbehörden dann vorgehen, auch da also rechtsstaatliche Verfahren einsetzen und dann auch tatsächlich Leute potenziell hinter Gitter bringen, wobei sie dann natürlich auch bemerkenswert unscharf geblieben ist. Das erklärt sich einerseits dadurch, dass die EU da nur wenig Kompetenzen hat. Also sozusagen Sicherheitspolitik ist immer noch eine Hauptkompetenz der jeweiligen Nationalstaaten. Und dann, wenn man sich das in den Nationalstaaten selbst dann ansieht, sind da auch sehr häufig sehr fragwürdige und eben nur bedingt rechtsstaatliche Instrumente dann, die zum Einsatz kommen. Beispielsweise denken wir an die Gefährdedebatte oder Fußfesseldebatte in Deutschland, wo dann Leute, ohne irgendwie jemals einen Richter gesehen zu haben, dann weiß nicht wie lang, hinter Gittern verschwinden und keiner weiß genau, was da losgeht.
Du hast eben schon drei zentrale Ansatzpunkte, Thomas, zusammengefasst, wo zumindest der Verordnungsentwurf versucht anzuknüpfen oder hinzugehen. Aber vielleicht klären wir mal zuerst die Frage, der Reichweite dieser Richtlinie, der Scope, wer, welche Plattform oder wie auch immer der Begriff dann ist, das müsst ihr mir jetzt erklären, ist eigentlich davon, soll davon betroffen sein?
Also die kurze Antwort lautet alle. Alle Diensteanbieter, die in Europa tätig sind und die es Nutzern erlauben, auf diesen Plattformen irgendwelche Inhalte zu hinterlassen. Das können eben Textkommentare sein, das können Fotos sein, das können Videos sein. Vielleicht noch, um ganz kurz vorzugreifen noch, die EU-Kommission, also dieser Prozess läuft im Grunde so ca. 2014, 2015, hat mit dem sogenannten EU-Internetforum begonnen und auch vorher, was Elisabeth erzählt hat, also ursprünglich richtete sich diese Verordnungsentwurf oder überhaupt dieser Regulierungsansatz an sich in erster Linie oder fast ausschließlich gegen islamistischen Terror. Und zunächst hat die EU-Kommission eigentlich nur wirklich die großen Plattformbetreiber wie Facebook, Twitter dazu gedrängt, auf einer selbstregulierenden Ebene Uploadfilter oder eben proaktive Maßnahmen, welche Art auch immer, einzusetzen. Und das hat sie dann sukzessive auf immer mehr Plattformen ausgedehnt. Da gab es dann eben schon, es gibt beispielsweise so eine sogenannte Hash-Datenbank, wo digitale Fingerabdrücke von großen Plattformen, also das ist halt von großen Plattformen wie Twitter, Facebook und so weiter betrieben, eine gemeinsame Datenbank, wo digitale Fingerabdrücke von Inhalten landen, die einmal als terroristisch markiert worden sind. An dieser Datenbank sozusagen bedienen sich noch andere Plattformen und da war das noch lange noch kein Verordnungsentwurf. Da hat dann die Kommission Druck ausgeübt, um immer mehr Plattformen zu zwingen, sich an diese Datenbank anzuschließen, aber das blieb halt eben alles auf der einen Seite eben noch freiwillig und zweitens stand zumindest in der Öffentlichkeit niemals im Raum, dass da wirklich alle betroffen sein sollen. Und als dieser Vorschlag dann tatsächlich dann der Öffentlichkeit präsentiert wurde, ich glaube, das war September letzten Jahres oder Oktober, da ist es dann wirklich eben alle Plattformen. Also das muss man sich dann wirklich vorstellen, das sind dann eben nicht nur diese großen Plattformen, die möglicherweise, wenn überhaupt, die technischen und finanziellen Ressourcen haben, um GAFAM. Diese Vorgaben überhaupt umzusetzen, sondern da ist eben jedes kleinste Block davon betroffen. Das können aber auch nicht kommerzielle Plattformen sein, die beispielsweise also weder die Ressourcen haben, noch jemals mit dem Ansatz oder mit dem Ziel gestartet sind, da eine feste Mitarbeiterstruktur zu haben, wo dann tatsächlich irgendjemand sozusagen dieser Bevollmächtigte ist, um potenzielle Entfernungsanordnungen entgegenzunehmen. Also das betrifft eben wirklich das gesamte Internet mit nutzergenerierten Inhalten.
Und, verstehe ich es richtig, Plattform ist ja immer so ein etwas schwieriger Begriff, aber es geht da um Dinge, die öffentlich sind, also nicht betroffen sind, Messenger, oder?
Im Parlamentsentwurf jetzt, das war tatsächlich in der Kommissionsfassung noch anders, da gab es keine Beschränkung auf öffentliche Inhalte. Und da haben zum Beispiel die Wirtschaftsverbände sich auch sehr darum gesorgt, dass Unternehmensclouds in etwa betroffen wären und sowas ja nun wirklich also keinen Sinn ergibt unter keinem Gesichtspunkt. Ne? Das hat jetzt das Parlament glücklicherweise verändert.
Der Rat hat auch Ausnahmen reingeschrieben für so Cloud-Dienste, ganz genau. Das dürfte wohl auf Druck der Wirtschaft passiert
sein. Aber das ist noch keinesfalls dann in Stein gemeißelt. Da gibt es unterschiedliche Ansätze quasi, wer davon betroffen sein soll. Und aber selbst in der schwächsten Variante, Thomas, habe ich jetzt richtig verstanden, alle, die öffentliche Plattformen darstellen, das heißt auch die Kommentarspalte von netzpolitik.org, ist betroffen quasi, ja?
Jeder Blog mit einer Kommentarfunktion kann man sich so ungefähr vorstellen.
Okay, das ist natürlich ziemlich weitgehend. Und was genau ist die Verpflichtung oder ist die Regel, die diesen Betreibern dieser öffentlichen Forenplattform dann auferlegt wird? Also je nach Variante. Also Thomas, du hast als ersten Punkt die Upload-Filter genannt, quasi technische Maßnahmen.
Also die technischen Maßnahmen sind, wie gesagt, im Parlamentsentwurf jetzt nicht mehr vorgesehen.
Genau, aber das ist ja eine Verhandlungssache deshalb würde ich sagen, diskutieren wir sie jetzt auf jeden Fall mal.
Hat die Kommission gesagt, genau, das wird also proaktive Maßnahmen genannt, Upload-Filter, technische Filter schreibt man nicht rein. Die sollten sozusagen auf behördliche Anordnung verpflichtend angeordnet werden können für Plattformen. Und die Debatte kennen wir ja ein Stück weit aus der Urheberrechtsreform. Ich denke, das Thema Upload-Filter ist schon bekannt. Ich weiß nicht, ob wir eigentlich noch erklären müssen, was daran so richtig problematisch ist. Vielleicht so ein bisschen zur Illustration. Es gibt zum Beispiel The Syrian Archive. Das ist eine NGO, die Kriegsverbrechen in Syrien dokumentiert und also Videos von Anschlägen und schrecklichen Taten hochlädt, unter anderem auf YouTube. Und nun ist es ja so, wie Thomas schon erklärt hat, dass zum Beispiel YouTube bereits Upload-Filter einsetzt, die eben auf dieser Hash-Datenbank basieren oder damit zumindest arbeiten. Ganz viele dieser Videos von The Syrian Archive sind gelöscht worden als Terrorpropaganda oder gesperrt zumindest.
Wie läuft das technisch? Da sind dann Symbole, IS-Flagge drin zu sehen gewesen oder irgendwie Symbole, wo dann die Erkennung angeschlagen hat?
Also ich muss gestehen, dass ich es ganz genau nicht weiß. Ich nehme an, entweder würde eine Bilderkennungssoftware sowas wie eine IS-Flagge erkennen oder jemand hat eben diesen Inhalt mal markiert als terroristisch.
Das ist eben auch eines der Probleme an diesem ganzen Vorhaben, dass das alles eine sehr große Blackbox ist, wie es halt eben sehr oft mit genau diesen großen Internetkonzernen zu tun hat. Das ist eben auch beispielsweise ganz konkret mit dieser Hash-Datenbank der Fall. Die wird eben von so einem Dachverband betrieben. Das ist das Global Internet Forum to Counter Terrorism. Das ist ein Dachverband und die haben 3 Kontaktadressen für Presse, für Governments und noch irgendeine dritte. Und ich habe denen seit letzten September so jeden Monat oder so eine Presseanfrage geschrieben. Ich habe nicht einmal eine Antwort erhalten. Also es gibt keine Telefonnummer, man kann die nicht erreichen. Also warum jetzt wirklich das ganz konkret nachvollziehbar und auf transparente Art und Weise aus diesem Syrian Archive gelöscht wurde, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt bekannt ist, aber das ist so stellvertretend für vieles andere. Also wir wissen nicht wirklich, was in dieser Datenbank liegt.
Da haben sich dann quasi die großen Plattformen zusammengeschlossen. Ja, da sitzen dann YouTube und Facebook und diese Datenbank mit den Hashes. Genau, wir kommen gleich nochmal auf den Prozess, aber das ist sozusagen eine Maßnahme, die diskutiert wird, ja? Also, aber auf Anordnung hattest du gesagt, Elisabeth, oder für alle? Also können auf behördliche Anordnung dazu verpflichtet werden, diese proaktiven technischen Maßnahmen einzusetzen oder gilt es nach Kommissionsentwurf jetzt mal oder Ratsentwurf für alle?
Da steht, also im Absatz 1 steht erstmal sowas wie gegebenenfalls und im Folgenden kommt dann, dass das behördlich angeordnet werden kann.
Genau, also wenn eine zuständige Behörde, also es ist zunächst mal nicht verpflichtend, das ist dieser Artikel 6, um ins Detail zu gehen. Wenn jetzt aber eine Behörde herausfindet, okay, da ist eine Plattform ihrer Meinung nach besonders stark von terroristischen Inhalten betroffen und tut zu wenig dagegen, dann sieht sowohl der Kommissions- als auch der Ratsvorschlag vor, dass eben diese Behörde den Einsatz automatisierter Maßnahmen anordnen kann. Mhm. Ja.
Und den Eindruck, dass die zu wenig tun, die Plattformen, scheinen ja die Verantwortlichen in der EU zu haben. Sonst hätten sie ja nicht, nachdem sie immer wieder gedroht haben, quasi auf freiwilliger Basis zu machen und dann immer gedroht haben, ihr löscht nicht genug oder ihr macht nicht genug und dann jetzt eben die Verordnung, den Verordnungsentwurf vorgelegt haben. Also der Eindruck scheint ja zu sein bei EU-Verantwortlichen, dass nicht genug gemacht wird, oder?
Die Logik der Kommission ist die, dass einerseits diese großen Plattformen zu wenig machen, was aber ein bisschen, also es ist schwer nachvollziehbar, weil parallel versenden sie dann wieder Pressemitteilungen, wo sie wieder irgendwelche neuen Jubelzahlen emporheben. Gleichzeitig ist aber eben auch die Linie der Kommission, dass wenn es denn tatsächlich erfolgreich ist, terroristische Inhalte von diesen großen Mainstream-Plattformen zu vertreiben, sich die auf andere Kanäle dann auslagern. Also die Kommission spricht davon, dass bis zu 200 bis 400 Plattformen, wie auch immer sie sind, in Europa ganz massiv dazu missbraucht werden, um terroristische Propaganda zu verbreiten. Und das ist dann eben auch der Hintergedanke, warum diese Verordnung auf alle Diensteanbieter in Europa oder in Europa tätigen Diensteanbieter ausgeweitet wurde.
Der zweite Aspekt, den ihr schon aufgezählt hattet, geht so ein bisschen ineinander über, ja?
Wobei ich möchte noch eine Sache dazu sagen zu diesen proaktiven Maßnahmen. Das ist einerseits tatsächlich diese Hash-Datenbank, wo eben statische Inhalte drin gespeichert werden, wo man tatsächlich auch darauf zurückgreifen kann, hey, das ist jetzt tatsächlich genau diese gleiche Datei, die schon einmal gelöscht wurde und die löschen wir dann. Das sollte man aber nicht unterschätzen. Das beschränkt sich nicht auf das. Also der Text ist so weit gefasst und das ist auch so gewollt, das ist auch so angelehnt, dass zunehmend Machine Learning und künstliche Intelligenz zum Einsatz kommt, was sich dann langfristig, zumindest ist es halt die Hoffnung, dazu führt, dass oder führen soll, dass diese Inhalte unabhängig von irgendwelchen statischen digitalen Fingerabdrücken, sogenannten Hashes, dann erkannt werden. Und das soll dann auch beispielsweise abzielen auf potenziell live gestreamte Inhalte, also wo tatsächlich irgendein magischer Algorithmus erkennt, hey, da läuft gerade in Echtzeit ein Terroranschlag ab oder ohne dass es irgendeinen digitalen Fingerabdruck gibt, ein Dokument von Algorithmen so genau durchschaut wird und das selbstständig schon im Vorfeld, bevor dieses Dokument jemals wirklich in der Öffentlichkeit hochgeladen wurde, gleich mal unterbunden wird, dass dieses überhaupt da erscheint.
Tatsächlich sind ja bei den großen Plattformen, also Facebook, YouTube mindestens, weiß ich es jetzt genau, diese Dinge ja aber auch schon lange, oder was heißt lange, aber zumindest am Werke, oder? Also Facebook sagte, glaube ich habe es in einem anderen Zusammenhang gerade recherchiert, dass sie im dritten Quartal 2018, was sie gesagt haben, 95% der Terrorinhalte oder Terrorfotos oder Videos quasi mit KI, Anführungszeichen, erkannt hätten, schon heute, quasi schon vor der Verpflichtung. Das heißt, solche Systeme sind zumindest bei den großen, reichweitenstarken Plattformen auch schon im Einsatz auf freiwilliger Basis?
Im Prinzip ja, da muss man aber jetzt einige Sachen dazu sagen. Erstens mal gibt es eben diese Pressemitteilungen, gerade von großen Unternehmen wie Facebook, wo sie dann mit Zahlen operieren von 99% und so. Dann bemüht man sich aber darum, mal einen dieser Menschen ans Telefon zu bekommen, was dann mal mehr, mal weniger gelingt. Und dann geben die einfach keine On-the-Record-Antworten, zumindest nicht kleinen Blog wie uns. Vielleicht tut man sich als New York Times-Journalist da ein bisschen einfacher. Aber was jetzt genau die da gelöscht wird, wie diese Prozesse laufen, was da genau, welche Inhalte als terroristisch erachtet werden, das ist halt eben so ein ganz großer, schwammiger Bereich. Das ist mal eine Sache. Und die zweite Sache ist die, ohne jetzt diese Plattformen allzu sehr in Schutz nehmen zu wollen, aber man hat gerade im Zusammenhang mit diesem Christchurch-Attentat gesehen, dass, also wo wirklich die Augen der gesamten Weltöffentlichkeit, zumindest hatte ich so das Gefühl, auf diese Plattformen gerichtet waren, einfach heillos überfordert waren, tatsächlich innerhalb von zumindest für die EU-Kommission akzeptabler Zeit leicht veränderte Kopien dieser Materialien aus dem Netz zu bekommen. Also da war sowohl YouTube als auch Facebook als auch andere Plattformen heillos überfordert oder zumindest so überfordert, dass halt permanent, selbst wenn jetzt 99% gelöscht worden wären, wenn jetzt aber jede Sekunde zehntausende Uploads da auf dieser Plattform landen, landet halt immer noch viel Material oben. Also selbst jetzt, also diese Upload-Filter, diese Techniken sind noch lange nicht so ausgereift, dass sie selbst relativ einschlägiges und eindeutiges Material dauerhaft aus dem Netz verbannen können.
Wobei Christchurch, finde ich, so ein interessantes Beispiel eben ist für die Frage der Verhältnismäßigkeit, über die wir vielleicht auch nochmal gleich sprechen können, weil wir doch gesehen haben, dass, okay, es gab die Inhalte auf Facebook, auf YouTube, aber es gab sie auch auf Bild.de, es gab sie bei Fernsehsendern, alle haben das übertragen und auch im Internet. Also jetzt solche Inhalte dann von Facebook und YouTube zu verbannen und dann gibt es sie halt nur noch auf Bild.de, das löst ja das Problem auch wieder an der Stelle nicht, oder?
Nee, genau. Ich denke, das wirft auch nochmal ein gutes Blick auf die Frage, also wenn man so spontan jemanden fragt, sollen Terrorinhalte aus dem Internet verschwinden, würde erstmal jeder Ja sagen. Aber wenn man dann sich das eben mal konkret anschaut, also ich würde mir auch wünschen, dass die Bild und andere es nicht verbreitet hätten, jetzt aber eher so politisch, als dass ich mir wünschen würde, dass es ihnen verboten wird, das auf keinen Fall. Aber ich denke, dass es durchaus eine Frage ist, die man auch mal anhand einzelner Typen von Inhalten durchdenken muss. Was davon soll eigentlich weg? Was ist vielleicht auch irgendwie eine wertvolle Dokumentation? Was können vielleicht auch so Strafverfolgungsbehörden nutzen, um etwas herauszufinden über die Strukturen von terroristischen Bewegungen? Ist das vielleicht auch kann das sozusagen auch deren Schwäche sein, dass sie so viel im Internet verlauten lassen? Ich denke, dass diese Diskussion so öffentlich und auch wissenschaftlich noch nicht so stark zumindest geführt wurde.
Also da auch zu differenzieren tatsächlich. Ja. Das können wir wahrscheinlich jetzt an der Stelle so lohnend das wäre, hier auch nicht leisten, jetzt unterschiedliche oder kennst du Vorschläge dazu, auf die wir zumindest verweisen könnten, dass man sagen kann, okay, welche unterschiedlichen Formen gibt es an der Stelle?
Ja, ich habe jetzt auch keine Vorschläge an der Hand, wie man es perfekt machen könnte. Was, wie gesagt, Peter Neumann gesagt hat, ist halt, dass man sehen kann, also so diese brutalen Gewaltenthauptungsvideos zum Beispiel, die würden wohl eher dazu dienen, Personen einzuschüchtern, die Öffentlichkeit, anstatt Leute zu rekrutieren. Und das Recruitment würde wohl eher stattfinden über, wie gesagt, eher so Beiträge, mit denen man so ein bisschen zeigt, wieso das Alltagsleben hier ist. Und da muss man ganz klar sagen, dass man sich fragen muss, was ist das Ziel? Also will ich verhindern, dass Leute zu einer Terrororganisation gehen oder will ich verhindern, dass die Bevölkerung hierzulande eingeschüchtert ist? Und was ist dann verhältnismäßig? Also kein guter, richtiger Vorschlag, aber vielleicht sieht man daran, wie komplex das eigentlich ist.
Was ja noch dazu kommt, ist, dass viele gerade mehr diese subtilen Rekrutierungsmethoden oder bei rechten Terror eine bestimmte Sprache, die man auch von Mainstream-Politikern kennt, viele davon sind ja nicht per se illegal. Das macht das Ganze ja nochmal so schwierig. Also das sind dann eben nicht eklatante Videos wie irgendein Enthauptungsvideo oder irgendein live übertragener Maschinengewehranschlag, sondern das sind zum großen Teil völlig legale Inhalte.
Die oder zum Teil vielleicht auch gar nicht unter diese Verordnung fallen würden. Ja, ne?
Exakt, ganz genau.
Das Phänomen können wir beispielsweise im Bereich Rechtsradikalismus und NetzDG beobachten, oder? Dass quasi Rechtspopulisten, Rechtsradikale sich anpassen und sozusagen genau unterhalb der Grenze dessen dann durchsegeln und irgendwie Formulierungen austasten dessen, was justiziabel oder NetzDG betroffen wäre und dadurch das Problem eben nicht gelöst wird, die Inhalte verschwinden nicht.
Dann gibt es viele szenetypische Codes.
Ja. Genau, aber diese Differenzierung, verstehe ich jetzt richtig, leistet der Verordnungsentwurf eigentlich nicht, sondern ist eher mit der Schrotflinte auf das Thema. Der zweite Ansatzpunkt, den du vorhin aufgezählt hattest, Thomas, den kann ich gar nicht so richtig unterscheiden vom ersten. Das eine war proaktive Maßnahmen, Filter quasi. Und was war der zweite Punkt, den du genannt hattest?
Wenn ich mich recht erinnere, oder wenn ich meine zu wissen, was du glaubst, zu wissen, das war die einstündige Löschfrist.
Ah ja, genau, richtig. Ja. Right.
Man muss vielleicht mit der Entfernungsanordnung anfangen, so ein bisschen, die eben eine einstündige Löschfrist hat.
Um das so Entfernungsverordnung,
was heißt das? Artikel 4.
Entfernungsanordnung, was heißt das?
Das heißt, eine Behörde aus einem nationalen Mitgliedstaat sieht einen Inhalt und sagt, das ist Terrorismus, das soll weg. Und dann schreibt er sozusagen eine Art qualifizierte elektronische Mitteilung an die Plattform, auf der das gespeichert ist und sagt, ihr müsst diesen Beitrag entfernen. Und dafür ist die Frist eine Stunde. Mhm. Heißt also nicht, man muss mit Upload-Filtern binnen einer Stunde irgendwie alles rausfischen. Mhm. Ich glaube, das geht auch manchmal ein bisschen durcheinander, sondern diese Ein-Stunden-Frist ist also gekoppelt daran, dass ich einen konkreten URL-spezifischen Beitrag genannt bekomme von der Behörde und den dann löschen muss.
Mhm. Das ist quasi Notice and Takedown bloß ein bisschen verschärft.
Ja, und es ist so ein bisschen ein kombinierter Ansatz. Also das ist, bezieht sich auf jeden Fall auf Notice and Takedown.
Wobei, ich muss mal eben ganz kurz, Notice ist total falsch schon wieder. Ich stelle hier, sollte ja die naiven Fragen stellen. Jetzt bewerfe ich die Begriffe wie Notice and Takedown rein. Notice and Takedown ist quasi eine Grundregel für Online-Inhalte, die momentan gilt in der EU, dass Plattformbetreiber eigentlich nicht verantwortlich sind für Inhalte bis zu dem Zeitpunkt, wo sie notifiziert werden, irgendwie Bescheid bekommen quasi, dass da illegale Inhalte auf ihrer Webseite passieren. Dann müssen sie runternehmen. Also wenn sie notifiziert werden, müssen sie die Dinge runternehmen. Das ist Notice and Takedown, oder? Und das ist bislang der
Goldstandard. Im Prinzip ja. Das ist, vielleicht können wir dann später nochmal so ein bisschen die größere Erzählung, dass genau dieses Prinzip gerade ausgehebelt wird. Das ist in der E-Commerce-Richtlinie in Artikel 14, wenn ich das richtig erinnere, in Erinnerung habe, verankert. Jetzt nicht direkt, aber indirekt ergibt sich das aus dem Gesetzestext. Mhm. Und was diese Antiterror-Verordnung, nennen wir sie jetzt mal so, auf abzieht, das ist eben so ein leicht leichter Shift von de facto Notice and Takedown auf Notice and Staydown. Das wäre dann wieder, dann greift dann dieser Artikel 4 mit dem Artikel 6 ineinander.
Also
und soll eben dafür sorgen, dass wenn jetzt eben einmal ein Inhalt als terroristisch klassifiziert wird, also sozusagen das jetzt vielleicht ein bisschen vereinfacht, aber so wird das wahrscheinlich, oder so stellt sich das der Kommunistische Äußerung vor, eine nationale Behörde erkennt einen Inhalt, meldet es an die Plattformen, sagen wir jetzt mal ein Bild. Aus diesem Bild wird dann ein digitaler Fingerabdruck beispielsweise errechnet, der landet dann wieder in dieser Datenbank und dieses eine Bild verschwindet halt dauerhaft aus dem europäischen Internet. Und zwar eben nicht, also wenn es dann erneut hochgeladen wird, das wäre dann eben weiterhin dieses Notice and Takedown-Verfahren, das wird jetzt eben umgemodelt in Notice and Staydown, dass es wirklich dauerhaft verschwindet.
Was passiert, wenn ich mit meinem kleinen Blog im Wochenende bin oder im Urlaub und ich nicht innerhalb einer Stunde auf so eine Anordnung reagiere?
Also in der Praxis dürfte das gerade für ressourcenschwache Anbieter darauf hinauslaufen, dass man diese Kommentarfunktionen schlicht und einfach abdreht. Das wäre eine mögliche Lösung.
Aber was für Strafen passieren, wenn ich es nicht mache?
Da gelten dann Strafen von bis zu 4% des weltweiten Umsatzes.
Maximal, genau. Also dieses Bedrohungsszenario ist schon ganz konkret, muss man sagen. Die sollen nur so hoch werden, also es soll auf jeden Fall eine Sanktion geben. Das ist sozusagen der Maximalwert. Der Maximalwert soll vor allem dann angewendet werden, wenn es zu systematischen Verstößen kommt. Also es ist, eine Behörde hat da auch, also zumindest im deutschen Bußgeld-Ordnungswidrigkeitenrecht ein Stück weit einen Spielraum. Es ist zu erwarten, dass sie nicht beim ersten Mal direkt die 4% vom weltweiten Umsatz fordern. Aber gerade wenn sie merken, okay, da macht jemand öfters nicht mit, das funktioniert hier nicht, dann ist auf jeden Fall damit zu rechnen.
Klar, solche Strafen müssen, das kennen wir aus dem Bereich Datenschutz, Datenschutzgrundverordnung, müssen immer verhältnismäßig sein und nirgendwo darf eigentlich so eine Strafe dann sofort mit dem härtesten Hammer kommen, aber zumindest das steht im Raum, ja. Also mit der womöglich dann von dir gerade schon beschriebenen unerwünschten Nebenkonsequenz, dass ich im Zweifelsfall meinen Kommentarbereich, die Plattform lieber dicht mache, wenn ich nicht den Rückkanal dicht mache, wenn ich nicht dazu in der Lage bin, das zu monitoren.
Im Prinzip ja, aber ich glaube nicht, dass sich das wirklich auf alle möglichen Dienste im Internet ausweiten lässt. Also bei einem privaten Blog ist das eben relativ einfach. Okay, dann mache ich, wenn ich nicht erreichbar bin oder wenn ich mal mein Handy ausschalten möchte, schlicht und einfach den Kommentarbereich dicht. Wenn wir uns jetzt aber einen neuen Dienst vorstellen, irgendeine neue Video-Sharing-Plattform, was auch immer, die vom nutzergenerierten Inhalten lebt, sozusagen die selbst jetzt gar keine Inhalte erstellen, sondern keine Ahnung, halt irgendwelche 12-Sekunden-Videoclips vermarktet und das generell zu seinem Geschäftsmodell macht, dann ist diese scheinbar einfache Lösung natürlich nicht möglich. Dann hätten wir halt Öffnungszeiten im Internet. Ich glaube, ein soziales Netzwerk, das nur zwischen 8 und 18 Uhr werktags von Montag bis Freitag erreichbar ist,
wird sich endlich nicht wieder, so. Endlich wieder Ordnung in der Welt.
Digital Detox.
Ja, man kann es ja auch positiv sehen. Endlich macht die EU-Kommission was gegen das heiße Forum.
Mir ist gerade noch eine andere Frage gekommen, weil jetzt immer wieder die Behörden, die zuständigen Behörden genannt wurden. Wer wäre das denn in Deutschland? Ist es dann das Bundeskriminalamt oder wer wäre in Deutschland dann die Behörde, die solche Anordnungen verteilt und im Zweifelsfall Strafen verhängt?
Das dürfen die Mitgliedstaaten nach dem Kommissionsentwurf frei festlegen. Ich habe noch nichts darüber gehört, ob Deutschland schon Pläne hat, wer das werden sollte.
Aber es gibt ja, ich hab da des Öfteren das Innenministerium gequält damit. Irgendwann mal hat da einer abgehoben und hat nur gestöhnt so, Herr Rudel, ach, Sie sind der Einzige in Deutschland, der sich dafür interessiert. Und war irgendwie ziemlich genervt, dass wir da ständig nachfragen, hey, wer ist denn jetzt in Deutschland die zuständige Behörde? Ich habe da natürlich keine Antwort erhalten. Die warten erstmal ab, bis diese Verordnung wirklich durch ist. Dass es vollkommen unklar anzunehmen ist, dass es das BKA sein wird oder Landeskriminalämter. Aber das ist alles nur Spekulation.
Oder gibt es dann irgendwann, wird da noch eine neue Behörde gegründet für die im Internet erwünschten Inhalte und die nicht erwünschten Inhalte?
Das ist denkbar, aber auch da lässt zumindest der Kommissionsvorschlag den nationalen Staaten tatsächlich einen sehr großen Spielraum. Also das können auch rein administrative Behörden sein, die abhängig sind von der Regierung. Also das kann definitiv auf einer politischen Ebene missbraucht werden.
Ja, im Parlamentsentwurf ist das ein Stück weit eingeschränkt. Ja. Da heißt es entweder eine Justizbehörde oder eine unabhängige Behörde. Unabhängige Behörde wäre natürlich ein großer Fortschritt. Also auch das Bundeskriminalamt untersteht ja in der Kette weisungsgebunden letztlich der Regierung. Das wäre natürlich am schönsten. Wenn man überhaupt mit so einer Verordnung leben muss.
Okay, dann schauen wir doch mal auf den, bevor wir tatsächlich, also mir läuft so ein bisschen den Rücken runter, wenn ich das höre oder mir das vorstelle, dass es sozusagen die Internet, die zuständige Behörde gibt, egal ob sie unabhängig ist oder nicht, die am Ende darüber entscheidet, welche Inhalte dann online bleiben dürfen oder nicht. Wir kommen aber nochmal eben zum dritten Faktor, zum dritten problematischen Aspekt, den du eingangs genannt hast. Das war quasi das proaktive Monitoring, wenn ich das richtig verstanden habe, dass zuständige Behörden oder Stellen schon machen können, oder?
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, da meinte ich dann die sogenannten Meldungen. Ja. Das ist der Artikel 5 des Kommissionsvorschlags, auch Referrals genannt. Ja. Das ist der englische Begriff. Das ist eben, wie gesagt, das ist jetzt, also aktives Monitoring sind jetzt mal keine automatisierten Maßnahmen, zumindest das, was man halt von außen halt weiß, sondern das sind halt nationale Behörden oder beispielsweise auch die bei, wenn ich mich nicht irre, bei Europol angesiedelte IRU, die Internet Referral Unit, die, also wo Beamte das Internet abgrasen und eben nach genau solchen Inhalten oder potenziellen oder mutmaßlich terroristischen Inhalten oder strafbaren Inhalten aus ihrer Sicht forschen und dann so Referrals, sogenannte Meldungen an die Betreiber schicken. Also was jetzt unlängst die Runde gemacht hat, war vom Internet Archive, die haben so einen Blogpost veröffentlicht, wie man dann sieht, wie das in der Praxis eben abläuft. Da wurden gleich mal, also das wäre natürlich, also mit dieser Verordnung, so wie sie jetzt im Raum steht, wäre das so nicht vereinbar gewesen. Also es war halt overbroad, also sehr, sehr breit, also die haben einfach nur, bitte löscht alles unter www.archive.org/text oder irgendwie sowas.
Teilweise auch Regierungsbeiträge, die da hochgeladen waren und so. Also hat man auf die Seite geschaut und gesehen, okay, definitiv kein Terrorbeitrag, was ist bei euch los?
Könnt ihr das noch kurz ausführen? Ich habe das auch immer mal wieder gelesen oder so kurz gelesen und mich gewundert. Also es gibt bei Europol quasi schon heute diese Stelle, die das Internet durchkämmt nach illegalen Inhalten, nach Terrorinhalten, nach Terrorpropaganda und genau. Sonstigen illegalen Inhalten.
Genau, diese Stelle gibt es schon. Und die machen dann eben, wie Thomas eingangs erklärt hat, so eine, ich sag mal, unverbindliche Meldung an die Plattform. Hey, dieser Beitrag verstößt ja nicht gegen eure Nutzungsbedingungen, gegen eure AGB, wollt ihr den nicht löschen? Und jetzt fragt man sich, also gut, vom Stand aus jetzt, es gibt keine Rechtsgrundlage sozusagen, die Löschung unbedingt anzuordnen. Macht das vielleicht Sinn aus Behördensicht? Solange man keine Rechtsgrundlage hat, versucht man eben, das die Anbieter selbst machen zu lassen, auf freiwilliger Basis. Jetzt fragt man sich natürlich, wenn ich als Behörde die Möglichkeit habe, die Power zu sagen, dieser Beitrag wird gelöscht. Welche Motivation soll ich dann eigentlich haben, wenn ich sehe, terroristischer Beitrag, zu sagen, prüft doch mal, ob der mit euren AGB vereinbar ist? Aus rechtsstaatlicher Sicht ist das erstmal höchst fragwürdig. Also auch in welcher Situation sollte ich Gebrauch machen als Behörde von der Entfernungsanordnung und in welcher Situation sollte ich eine Meldung nehmen? Die Ratio dahinter kann so ungefähr sein, dass man sagt, man versucht das so ein bisschen in einem kooperativen Rahmen zu lassen, aber man hat ein Bedrohungsszenario im Hintergrund. Das ist also sehr wahrscheinlich, dass man sagt, okay, wir wollen vielleicht nicht sofort alle mit dieser Ein-Stunden-Frist quälen, wir schicken erstmal weiter Meldungen und dann schauen wir mal, wer kooperativ ist, wer nicht kooperativ ist und wenn Plattformen nicht kooperativ sind, wenn die vielleicht die ganze Zeit meinen, dass die Beiträge gar nicht terroristisch sind, die wir für terroristisch erachten. Und da könnte man sich jetzt tatsächlich vielleicht auch die ein oder andere politische Plattform vorstellen, die Sachen macht, die vielleicht auch aus meiner Perspektive nicht terroristisch sind und eben nicht möchte, dass diese Beiträge gelöscht werden. Dann steht eben im Hintergrund dieses Bedrohungsszenario, dann schicken wir euch eine Entfernungsanordnung. Das ist sozusagen die eine Ratio, die man, sage ich mal, noch so ein bisschen aus Behördensicht irgendwo nachvollziehen kann, dass es ganz praktisch sein kann, so vorzugehen. Das hat natürlich noch einen ganz anderen Anklang oder kann noch anders verwendet werden. Es ist ja so, als Staat kann ich eben nur Sachen löschen, für die ich eine Rechtsgrundlage habe. Da muss ich Grundrechte einhalten und so weiter. Wenn ich ein privater Plattformbetreiber bin, dann ist das nicht so streng. Also ich kann im Prinzip in meine AGB schreiben, das ist ein Forum über Goldfische und Bilder von Karpfen werden gelöscht. So ungefähr. Also ich muss mich schon an meine AGB halten, ich darf auch nicht diskriminieren, das schon, aber ich bin da deutlich freier. Und das ist natürlich sehr zweifelhaft oder weckt auf jeden Fall so ein Stück weit Misstrauen, wenn man sagt als Behörde, ich lasse lieber mal sozusagen auf privater Rechtsgrundlage löschen. und rege das selbst so ein Stückchen im Hintergrund an. Und der Mensch, der hochgeladen hat, der erfährt im Zweifelsfalle nie, dass das mal behördlich angeordnet, also behördlich vorgeschlagen wurde, sondern sieht nur Löschung wegen AGB-Verstoß.
Weil wir immer über diese zwei unterschiedlichen, also im Wesentlichen eigentlich über zwei unterschiedlichen Inhaltskategorien sprechen, ja, irgendwie rechtsterroristische oder rechtsradikale Inhalte und islamistisch-terroristische Inhalte sind ja die großen beiden Blöcke. Weiß man dazu was, wie diese IRU arbeitet oder wo deren Schwerpunkt liegt? Weil das Gefühl im Internet ist ja, also irgendwie islamistisch-terroristische Inhalte, TM, aus dem Netz zu kriegen, funktioniert irgendwie scheinbar ziemlich gut, kommt jedenfalls bei mir nicht vor. Rechtsradikale, rechtsterroristische Inhalte aus dem Netz zu entfernen, funktioniert nicht besonders gut derzeit. Kann man dazu was sagen, wo deren Schwerpunkt liegt oder wie viele Inhalte, gibt es überhaupt Zahlen drüber, wie viele Inhalte die monitoren, melden?
Also diese RU, die ist eben schon seit einigen Jahren im Einsatz und die erweitert sukzessive und eigentlich permanent ihr Einsatzgebiet. Also die beobachten wirklich alles Mögliche, was potenziell illegal ist. Also zuletzt Matthias Monroy hat bei uns sehr viele interessante Artikel zu dieser Thematik verfasst, beispielsweise soll ein neuer Fokus, beziehungsweise der ist eigentlich schon im Einsatz, sich dieser Beobachtungsstelle gegen sogenannte Schlepper Migrations- oder sozusagen Auswanderhilfe auf sozialen Medien wenden. Also es ist eben von außen ein bisschen schwer zu sagen, was jetzt wirklich ihr Hauptschwerpunkt ist. Aber da geht es von Schleppern, über Terrorismus, über Drogenhandel, also wirklich die gesamte Palette von potenziell illegalen Inhalten. Das
ist ja vielleicht eigentlich auch ein sehr gutes Beispiel, wo man sieht, wie tricky eigentlich die Unterscheidung ist zwischen Fluchthilfe und deren Kriminalisierung als irgendwie Schleuserkriminalität und wie politisch eigentlich das Auseinanderhalten der Frage ist, was ist da jetzt eigentlich ein verbotener Inhalt und was ist nicht verboten?
Und das kommt eben ganz, das ist eben gerade bei so Fluchthilfe ganz relevant, weil es diese Behörde drängt regelmäßig darauf, eben nicht, gar nicht mal illegale Inhalte zu löschen, sondern einfach nur sozusagen die Hilfestellung, sozusagen das versucht man schon jetzt nicht per Gesetz zu kriminalisieren, aber eben durch diesen sanften Druck, sozusagen, indem man halt so eine Meldung an den Betreiber schickt und im Zweifel würde das schon löschen. Oder das. Also natürlich eine ganz andere Sache, wenn jetzt eine offizielle Polizeibehörde da hinkommt und so einen mehr oder weniger sanften Druck ausübt, hey, lösch das doch mal. Und wenn nicht, dann ziehen wir vielleicht die Daumenschrauben an.
Ja, damit sind wir ja vielleicht eigentlich schon mitten in der Frage, wo sind eigentlich die Probleme, was ist die Kritik an diesem Vorhaben und diesen unterschiedlichen Maßnahmen. Wir bewegen uns eben in diesem Spannungsfeld von einem jetzt erstmal, würde ich mal sagen, nachvollziehbaren Interesse, bestimmte Inhalte, die Verbreitung bestimmter Inhalte zu kontrollieren oder einzuschränken. Bestes Beispiel, Videos von Enthauptungen, oder von Terroranschlägen und auf der anderen Seite die Meinungsfreiheit und die Frage der Politisierung oder politischen Instrumentalisierung, die eben fließend ist, dieser Instrumente. Wo setzt die Kritik quasi an?
Also es ist fast ein bisschen schwierig zu wissen, wo man anfangen soll. Vielleicht geht es los mit dem Terrorismusbegriff. Da wird angeknüpft an eine EU-Richtlinie von 2017, meine ich, die so ein bisschen vorgibt, was sollen Staaten für Straftatbestände schaffen in Sachen Terrorismus. Und die ist insbesondere, also erstens ist es eine Richtlinie, das heißt, sie muss in nationale Gesetze überführt werden, sind also keine fertigen Straftatbestände. Das ist schon der erste Grund, aus dem das ganz schwammig ist. Der zweite Grund oder das zweite Problematische daran ist, so Straftatbestände, die sind halt dafür gedacht, dass man ein Gerichtsverfahren macht, mit einer Beweisaufnahme, Zeugen befragt und so weiter. Das sieht man häufig so einem Posting nicht unbedingt an. Also die sind schon juristisch strukturell ungeeignet. Und dann gibt es dort eben die Bestimmung, kapern öffentlicher Verkehrsmittel mit dem Ziel, eine öffentliche Stelle zu einem Tun oder Unterlassen zu zwingen. Das soll als terroristische Tat schon klassifiziert sein. Das ist so ein bisschen der Ansatzpunkt, wo man sagt, naja, Blockade, ziviler Ungehorsam.
Wollte ich gerade fragen, was heißt das, wenn ich jetzt irgendwie einen Bus lahmlege oder irgendwie mich auf die Autobahn oder auf eine Straße setze und eine Kreuzung blockiere quasi?
Also Kreuzung blockieren vielleicht eher nicht. Du musst dir sicherlich ein öffentliches Verkehrsmittel, einen Bus oder eine Straßenbahn schnappen und vielleicht den Fahrer rauslocken oder es in Betrieb nehmen, als es stilllegt oder wie auch immer. Also erforderlich ist nicht, dass man irgendwie eine Gefahr für Menschen schafft bei dieser Bestimmung oder so. Ich denke, das ist eine Bestimmung, die aus meiner Sicht eigentlich gar nicht nachvollziehbar ist, dass das darunter fällt. Dann muss man sagen, was auch erfasst ist, zumindest vom Kommissionsentwurf, da hat auch das Parlament jetzt eine Ausnahme geschaffen, glücklicherweise. Journalistische Beiträge und eben solche Sachen wie The Syrian Archive macht tatsächlich. Also es gab im Kommissionsentwurf eine Bestimmung, die so ungefähr sagte, Methoden für terroristische Anschläge. Und darüber berichten natürlich Journalisten über Methoden, wie die das machen. Jetzt haben wir eine Bestimmung drin, die so ein bisschen technische Anleitungen mit umfasst. Davon könnte unter Umständen auch mal das ein oder andere Chemiebuch umfasst sein. Da steht zwar schon auch drin, dass man da sozusagen, dass der Vorsatz da vorhanden sein sollte, um auch eine Anschläge damit zu begehen. Aber wie das so gut nachweisbar sein wird am Text, ist gar nicht so leicht zu sagen. Vielleicht das Allerschlimmste am Kommissionsentwurf ist eigentlich die transnationale Reichweite, weil der Gedanke ist, eine nationale EU-Behörde, also eine nationale Behörde eines Mitgliedstaates, sagt, dass ein Inhalt gelöscht wird in der ganzen EU. Und wenn wir jetzt an die Staaten denken, gegen die die EU ein Vertragsverletzungsverfahren führt, wegen Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit, also nehmen wir Polen, heißt das, eine polnische Behörde könnte einen Beitrag, den ich von hier aus, zum Beispiel in der Kommentarspalte von netzpolitik.org oder auf einem anderen deutschen also auf einer deutschen Plattform hochlade, zur Löschung anordnen lassen. Das wäre rechtswidrig, wenn das gar nicht terroristisch ist, sondern nur polnisch regierungskritisch. Und dann müsste ich mich gerichtlich dagegen wehren, indem ich in Polen vor Gericht ziehe. Und da ist eben unklar, inwiefern eigentlich noch gewährleistet ist, dass ich ein faires Verfahren bekomme. Mal ganz davon abgesehen, wie aufwendig das ist, in einer anderen Sprache zu klagen. Und das ist eben ganz problematisch. Also da sieht man nicht mehr so richtig sozusagen den Punkt, wo es mal auffliegen soll, dass das eigentlich falsch war. Daphne Keller von der Stanford Law School, die dort in Sachen Internet und Law forscht, die nennt das einen Export von Meinungsfreiheitsbeschränkungen. Also es ist davon auszugehen, dass eben wenn ein EU-Staat sagt, dieser Beitrag passt mir nicht, je nachdem wie gut dann dort die rechtsstaatlichen Institutionen funktionieren, dann landet der, wenn man den Entwurf mit Upload-Filtern nimmt, wird er erstens entfernt, dann landet er noch in dieser Datenbank und dann wird auch der erneute Upload verhindert, so gut das technisch funktioniert, sage ich mal.
Bekommen denn Betroffene das überhaupt irgendwie mit? Sind da Verpflichtungen irgendwie drin, dass Betroffene informiert werden müssen? Gibt es institutionalisierte Widerspruchsmechanismen?
Im Prinzip ja, es sei denn, eine nationale Behörde, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, kann sich vorbehalten, wenn tatsächlich jetzt ein Strafverfahren beispielsweise eingeleitet wird oder halt weitere Ermittlungen notwendig sind, dann nicht. Aber es sind durchaus einige Vorschriften darin enthalten, also was die Speicherung dieser Daten betrifft, was auch ein paar datenschutzrechtliche Problematiken mit sich bringt. Aber im Prinzip sollten diese Nutzer dann auch tatsächlich, wenn ich mich recht erinnere, auch benachrichtigt werden. Mhm. Ja.
Okay, das heißt, die Frage der Instrumentalisierbarkeit durch einzelne Staaten beispielsweise oder eben auch Behörden ist ein Problem?
Da muss man jetzt eben ganz wichtig dazu sagen, das hat das Parlament jetzt entschärft. Das ist eben auch ganz, ganz wichtig, dass diese transnationalen Entfernungsanordnungen es durch den Trilog schaffen. Das wird dann jetzt aber natürlich eben genau. sehr zähes Ringen. Und
das Parlament, was entschärft hat, heißt das erstmal, das Parlament hat sich entschieden, sich dafür einzusetzen, dass das nicht reinkommt. Ob, wie es dann am Ende ausschaut, ist dann immer nochmal die Frage. Wir sprechen gleich nochmal zum Abschluss darüber, wo der politische Prozess jetzt eigentlich steht und wie es weitergeht. Genau, aber also die Instrumentalisierbarkeit dieser Regeln haben wir problematisiert. Dann sicherlich doch, also da über, also gut, aber das hatten wir über immer, wenn es um Upload-Filter geht, wenn es um technische Maßnahmen geht, das sozusagen Overblocking, Collateral Censorship, also Dinge, die falsch erkannt werden und dann aber weggelöscht werden und auch nicht wieder hochladbar sind. Das ist ein anderer Bereich sicher, oder?
Ja, im Prinzip ja. Und selbstverständlich dann eben noch eben Regressmechanismen, die auch so ganz unklare Rechtsbegriffe verwenden. Also es ist jetzt eben auch nicht unbedingt vorgeschrieben, dass Menschen dann nochmal überprüfen, ob etwas von Upload-Filtern, also wenn etwas von Upload-Filtern gelöscht wurde, ist zumindest da nicht zwingend vorgeschrieben, dass dann auch wirklich nochmal ein Mensch drüber schaut. Es ist auch nicht zwingend vorgeschrieben, dass dann ein Mensch sich potenzielle Beschwerden ansieht. Also das ist eben auch noch so eine ganz große Blackbox, wo man sich als Nutzer sehr schnell sehr einsam fühlen kann oder da Inhalte gelöscht werden, ohne dass man genau weiß, warum, wie und was man dagegen machen kann, selbst wenn man nicht mal ansatzweise etwas Illegales veröffentlicht hat.
Mhm. Ja, ich denke, zusammenfassend kann man noch sagen, wenn man, also es ist eigentlich ein juristischer Grundsatz, aber kann man, glaube ich, auch für politische Maßnahmen ein bisschen allgemeiner gesprochen ausnehmen. Wenn ich mir überlege, hat diese Maßnahme eigentlich ein geeignetes Ziel, kann man noch sagen, ja, ist es überhaupt geeignet, dieses Ziel zu erreichen? Höchst fragwürdig, gerade vor dem Hintergrund des, also zum Beispiel gerade islamistischer Terrorismus, der, wie ich meine, im Fokus der Kommission auch steht, überwiegend jetzt zu Telegram abgewandert sein soll, also jetzt gar nicht mehr unbedingt erfasst wäre sozusagen. Vor dem Hintergrund
Also Telegram als Messenger, ja, mit nicht öffentlichen oder nicht total öffentlichen Gruppen. Ne?
Genau, genau. Verhältnismäßig im Sinne von, wie viele Personen können geschädigt werden in ihrer Meinungsfreiheit und wie wenig kann eigentlich gewonnen werden voraussichtlich damit. Da muss man ganz klar sagen, dass das in keiner Weise mehr verhältnismäßig ist. Also da sind sehr große Kollateralschäden zu befürchten.
Und in dem Zusammenhang, Thomas, du hattest das vorhin schon mal angesprochen, ist es quasi so ein Paradigmenwechsel eigentlich, der nicht nur an dieser Stelle, sondern ja auch im Rahmen der Copyright Richtlinie so ein bisschen vor sich geht, der geneigt ist, dann tatsächlich oder geeignet wäre, womöglich tatsächlich das Internet, so wie wir es heute kennen, in seinen Grundzügen zu verändern, nämlich die Abkehr von diesem Grundprinzip Notice and Takedown.
Genau, so. Das geht uns ein bisschen verloren und viele Leute, inklusive mir früher, schalten dann instinktiv ab, wenn sie irgendwas hören von, ja, die E-Commerce-Richtlinie aus dem Jahr 2000 oder 2001, wann auch immer. Aber das ist tatsächlich ein ganz fundamentaler Mechanismus, der sicherstellt oder dass sich das Internet so entwickeln konnte, wie wir es eben kennen. Das ist die europäische Variante in den USA. Das ist, hat sich so ähnlich entwickelt, so in Mitte der 90er Jahre, Ende der 90er Jahre. Das ist dann der DCMA beispielsweise oder diese Section 230 in den USA, wo eben tatsächlich so eine bedingte Haftungsfreiheit für sämtliche Infrastrukturanbieter respektive Plattformbetreiber sozusagen etabliert wurde, die mal jetzt von der Haftung zunächst mal freigestellt sind, es sei denn, sie erhalten Kenntnis von einem illegalen Inhalt, der auf ihren Plattformen ohne ihr Wissen oder vorher ihr Wissen verbreitet wurde. Und nur dann lässt sich eben sicherstellen, dass beliebige Nutzer x-beliebige Inhalte auf irgendwelche x-beliebigen Plattformen raufladen können. Denn wenn diese Haftung nicht direkt greift, ermöglicht das diesen Betreibern überhaupt erst diese Dienste anzubieten. Und genau dieses Grundprinzip, dieser horizontale Schutz, der eben tatsächlich für alle Plattformen gilt, unabhängig vom Inhalt oder von irgendeiner technischen Ausformung, der wird dann eben jetzt zunehmend, wie Kirsten Fiedler von EDRI, das unlängst bei uns im Blog geschrieben hat, so auf einer vertikalen Ebene ausgehebelt, also so punktuell, wo einzelne Gesetze tatsächlich die Plattformen direkt oder nahezu direkt haftbar machen für Inhalte, die auf ihren Plattformen landen. Also da geht es sich das wird eben zunehmend ausgeweitet, es beginnt eben bei Copyright, da geht es um terroristische Inhalte, da geht es aber auch beispielsweise um so tatsächlichen E-Commerce, also Bewertungsportale, die dann möglicherweise auch direkt haftbar gemacht werden sollen für, weiß nicht, gefälschte Produkte, die auf ihren Plattformen dann erscheinen. Und auch da, also das pfeifen die Spatzen wirklich von den Dächern und das hat mir auch unlängst die Justizkommissarin, die eben auch für Verbraucherschutz da ist, Jourová, nochmal bestätigt. Das dürfte zumindest laut ihr die nächste große Baustelle der EU-Kommission, also der kommenden EU-Kommission, die sich dann im Herbst dann bilden wird, werden. Nämlich diese sozusagen diese Einzelprojekte, die jetzt eben in dieser Legislaturperiode dann sozusagen im Einzelfall diese bedingte Haftungsfreiheit ausgehebelt haben. Da dürfte dann eine groß angelegte Reform kommen, die diese Haftungsfreiheit tatsächlich grundsätzlich umkrempelt.
Weil das immer kommt in der Debatte, oder zumindest wir aus der Urheberrechtsreform kennen, den Vorwurf, der Vertreter dieser sehr restriktiven Linie, na, ihr habt ja gar keine Gegenvorschläge. Also jetzt mal unabhängig davon, dass wir schon festgestellt haben, dass wir oder dass ihr davon ausgeht, dass dieser Ansatz nicht dazu geeignet ist, das Problem tatsächlich das eigentliche zu lösen. Gibt es Punkte, wo ihr sagen könntet, da würde es sich lohnen, viel mehr drüber zu debattieren? Da müssten wir, wenn wir an das Problem ran wollen, draufschauen und da lieber ansetzen, anstatt zu sagen, okay, wir hebeln dieses Grundprinzip auf und versuchen eben die Plattformbetreiber in dieses undurchsichtige System zu zwingen?
Also was es schwer macht, das zu sagen, ist, es gibt ja ganz unterschiedliche Probleme, denen gerade begegnet werden soll mit einer verstärkten Plattformhaftung. Also eben Urheberrechtsverstöße auf der einen Seite, Terrorbeiträge auf der anderen Seite, irgendwelche unlauteren Geschäftspraktiken, das ist ja ein sehr diverses Problemfeld. Ich denke, da sollte man in jedes einzelne Problemfeld erstmal reinschauen und sich überlegen, was da so die besten Maßnahmen wären. Ich denke, wenn man, also ich habe noch keinen ausgefeilten, perfekten Standpunkt zum Thema, wie die Plattformhaftung der Zukunft aus meiner Sicht aus sein sollte. Ich glaube, eine Sache, die man zumindest beherzigen kann und die jetzt oftmals nicht beherzigt wird, ist, dass nicht alle Plattformen gleich sind. Und tendenziell wird häufig, glaube ich, an YouTube und Facebook gedacht, gerade auch auf der Ebene der Leute, die die Gesetze machen. Die mit Gründen, also es gibt ja sehr gute Gründe, was gegen YouTube und Facebook zu haben, aber dann denkt man schnell, okay, wir müssen es gegen die Plattformen machen. Ich denke, man sollte sehr gut differenzieren auf jeden Fall, wenn man neue Regelungen schafft. Man sollte sich gut überlegen, für welche Plattformen soll das Anwendung finden. Differenziere ich nach Größe? Habe ich eigentlich ein Problem vielleicht mit der Marktmacht von einzelnen Plattformen? Kann ich vielleicht kartellrechtlich dagegen vorgehen? Gibt es vielleicht ein Problem damit, dass Plattformen auf eine nicht okaye Weise mit Nutzerdaten eingehen? Dann muss ich datenschutzrechtlich dagegen vorgehen. Oder gibt es ein Problem, das sich nur auf ganz bestimmten Plattformen abspielt, dann kann ich die auch gut avisieren in meinem Gesetzesvorschlag oder wie auch immer ich handeln will. Also ich denke, da sollte präzise gearbeitet werden, so als Minimalbedingung.
Und wie so oft bei netzpolitischen Debatten ist es immer teilweise widersprüchlich oder eben sehr schwer, unterschiedliche Interessenslagen unter einen Hut zu bekommen. Das ist dann immer so eine Abwägungsfrage oder vielleicht nicht immer, aber sehr oft läuft es darauf hinaus. Also so wichtig beispielsweise eben diese E-Commerce-Richtlinie und diese bedingte Haftungsfreiheit ist auf der einen Seite, ist es aber genau der Mechanismus, den wir regelmäßig stark kritisieren, nämlich dieses Verfahren sozusagen, diese Funktion, die diese E-Commerce-Richtlinie erfüllt, führt genau zu der privatisierten Rechtsdurchsetzung. Also auch genau dieses Spannungsfeld, wird eben sehr schwer sein, das aufzulösen, so dass eben tatsächlich jetzt nicht durch eine falsch angesetzte Regulierung die Marktmacht von jetzt schon übermächtigen Plattformen erst recht festzementiert wird.
Wie man da Rechtsstaatlichkeit stärken kann, anstatt jetzt so eine komische, verquere Vermischung aus privatisierter Rechtsdurchsetzung und Behörden agieren irgendwie oder entscheiden, welche Inhalte runterzunehmen sind und welche nicht runterzunehmen sind, wie das gelingen könnte, das müssen wir wohl in einer anderen Folge diskutieren. Dazu reicht die Zeit jetzt heute nicht mehr. Ich würde zum Abschluss aber gerne noch mal kurz mit euch auf den politischen Prozess schauen. Wir haben so ein bisschen das eigentlich immer wieder angerissen. Es gibt ja nur ganz grundsätzlich in der EU im Gesetzgebungsprozess die drei Institutionen. Es gibt die Kommission, die macht den Gesetzesvorschlag, den Verordnungsvorschlag. Das war im letzten Herbst, wenn ich das richtig im Blick habe. Dann gibt es das EU-Parlament, das sich in dieser Woche verhalten hat zu dem Verordnungsvorschlag am Mittwoch. Und dann gibt es den Rat, in dem die Regierungen der Mitgliedstaaten zusammen sind, die in erstaunlich schneller Zeit dieses Mal sich zu dem Thema positioniert haben. Sonst brauchen sie eigentlich ewig, wenn es beispielsweise, wenn wir an die E-Privacy-Verordnung denken, an Datenschutzgesetzgebung, blockiert der Rat seit 2 Jahren das Verfahren, weil er sich nicht einigen kann. Und hier sind sie sogar schneller gewesen als das EU-Parlament. Wie geht's weiter mit dem politischen Verfahren? Ich verstehe das richtig, alle drei haben jetzt erstmal ihre initialen Positionierungen vorgenommen?
Vielleicht nur so, um das Ganze einzuordnen, warum der Rat tatsächlich so schnell seine Position gefunden hat. Was man nie vergessen darf, ist, also die Kommission ist zwar sehr wohl die Exekutive in Europa, aber sehr viele, wenn nicht eigentlich alle, mehr oder weniger manchmal durch die Vorder-, manchmal durch die Hintertür, alle Initiativvorschläge oder die meisten davon kommen aus den Mitgliedstaaten. Und in diesem Bereich haben sich besonders die Innenminister von Deutschland, also in dem Fall Herr Seehofer, und Frankreichs und Großbritanniens hervorgetan. Also die haben enormen Druck auf die Kommission ausgeübt, um diesen Gesetzesvorschlag tatsächlich in eine Verordnung zu gießen, bevor es eben noch so weit war. Also wir haben dann tatsächlich auch so einen, wir haben es den Wunschzettel Seehofers genannt, den der deutsche Innenminister an die Kommission versandt hat. Macht doch bitte endlich was. Das ist mal erstens, also eben genau gegen diese terroristischen Inhalte. In diesem Brief hat er aber auch den Wunsch geäußert, möglichst, also dieselben Maßnahmen gegen möglichst alle illegalen Inhalte im Internet anzuwenden. Also das ist eben auch so eine Logik, die wir halt eben, oder so einen Prozess, den wir schon sehr häufig gesehen haben. Wenn erstmal eine bestimmte technische Infrastruktur aufgebaut ist, wird die sehr schnell auf alle anderen möglichen oder unmöglichen Inhaltsformen dann eben auch ausgeweitet. Also wenn jetzt der Rat sehr schnell tatsächlich in relativer Rekordzeit, ich glaube, es waren weniger als 2 Monate oder so, seine Position entwickelt hat oder sagen wir abgesegnet hat, ist das daraufhin zurückzuführen, dass die Mitgliedstaaten, insbesondere die Großen, genau diese Verordnung wollen.
Das Parlament hat an einigen Stellen, das ist jetzt deutlich geworden, Entschärfungen, so habt ihr es genannt, vorgesehen, einfach nur aus Interesse, weil wir jetzt ja nun gerade eine sehr spannende Debatte auch im Parlament hatten im Bereich Urheberrecht, die sehr viel öffentliche Aufmerksamkeit erfahren hat, wo dann bestimmte Akteure irgendwie auch, wo man gesehen hat, es geht auch durch die Parteigrenzen, gehen die Linien hinweg, diejenigen, die jetzt irgendwie dafür eine restriktive Regulierung der Online-Inhalte sind und diejenigen, die sagen, na, man muss halt irgendwie mit Maß vorgehen. Ist das hier in dem Fall auch wieder so? Ich hatte zum Beispiel irgendwie neulich so eine etwas unangenehme Twitter-Begegnung mit Helga Trüppel von den Grünen, die auch in Sachen Copyright-Richtlinie sich sehr stark für den restriktiven Entwurf eingesetzt hat. Und ich hatte nur festgestellt, dass sie offensichtlich nicht nur für Upload-Filter im Rahmen von Copyright ist, auch sondern auch gegen terroristische Inhalte TM. Und sie dann mich nur zurückfragte, sind sie etwa für Terrorinhalte? so nach dem Motto. Und also sind es die gleichen Linien, die da verlaufen oder wie sah es jetzt im Parlament aus?
Da würde ich jetzt mal sagen, also die größten Hardliner in diesem Prozess, das war mit deutlichem Abstand die Europäische Volkspartei. Also beispielsweise haben auch also gestern war ja, das auch vielleicht ein bisschen interessant in dem Zusammenhang, üblicherweise landet so ein Verordnungsentwurf oder Richtlinienentwurf im zuständigen Ausschuss des EU-Parlaments. Da gibt es dann manchmal nur einen einzigen Federführenden, dann gibt es dann aber auch mehrere beratende Ausschüsse, die dann eben jeweils eigene Berichte verabschieden, um die Position des EU-Parlaments dann eben tatsächlich zu klären. Als größte Hardliner haben die EVP und was auf deutscher Ebene betrifft, eben CDU und CSU.
Genau, EVP ist die Fraktionsfamilie der Konservativen, der Unionsparteien.
So ist es ganz genau, wo noch bis unlängst, zumindest offiziell, die Fidesz-Partei von Viktor Orban Vollmitglied war. Jetzt sind sie noch suspendiert oder sind sie schon komplett rausgekickt worden? Na okay, das ist wieder wahrscheinlich eine ganz andere Debatte. Die haben dann, also ursprünglich, eigentlich entwickelt erstmal dieser federführende Ausschuss des Parlaments die Position des Parlaments und üblicherweise, wenn dieser Bericht dann abgesegnet wird, zeigen sich da eben nicht nur die Mehrheitsverhältnisse, sondern es zeigt sich auch, wird auch gleichzeitig das Verhandlungsmandat beschlossen. Also das Verhandlungsmandat, das ist sozusagen die Grundlage für die Trilogverhandlungen. Das ist eben dieses Verfahren, wo dann Kommission, Mitgliedstaaten und das EU-Parlament diese 3 Positionen zusammenführen, sich dann hinter verschlossenen Türen treffen. Das ist leider ein sehr intransparenter Prozess, da weiß man nie so wirklich genau, welcher Kuhhandel zu welcher Lösung geführt hat, aber sei es drum. In dem Fall hat das EU-Parlament, war das letzte Woche oder vorletzte Woche, eben seinen Bericht beschlossen, aber ausdrücklich dieses Verhandlungsmandat nicht erteilt, weil es eben einen ganz großen Streit darum ging, eben was diese Upload-Filter, ob die da drin sein sollen oder nicht, ob diese einstündige Löschfrist drin sein soll oder nicht. Und die Erteilung des Verhandlungsmandats, die wurde dann dem gesamten Plenum übertragen. Das ist, also es kommt eigentlich relativ selten vor. Ich wüsste jetzt eben auch gar kein konkretes Beispiel, wo sowas tatsächlich auch passiert ist. Und das erklärt sich dadurch, dass zwei große Fraktionen im EU-Parlament, nämlich eben die EVP und die S&D, also die Sozialdemokraten, das sehr hart gestritten haben darum, also wie weit soll das gehen, wie restriktiv sollen wir vorgehen. Und da hat dann beispielsweise in der gestrigen Plenarabstimmung, da haben die Vertreter der CDU, CSU gegen diesen Vorschlag, den sie eigentlich mitverhandelt haben, aus dem Liebe-Bericht, aus dem Liebe-Ausschuss gestimmt, weil ihn eben nicht zu weit ging. Im Prinzip weiß ich nicht, ob das wirklich für 100% aller Abgeordneten gilt, aber grundsätzlich verlaufen die Linien relativ erwartungsgemäß. Also Grüne, Linke, Sozialdemokraten, denen geht dieser Vorschlag viel zu weit und EVP-Fraktion, die hätte es gerne noch viel, viel härter.
Jetzt steht bald der Trilog an, das hast du eben schon gesagt, Thomas, wo die drei Institutionen sich auf einen Text einigen müssen, der dann nochmal jeweils abgestimmt wird im Parlament, die konsolidierte Fassung dann am Ende oder die gemeinsame Fassung. Allerdings stehen auch EU-Wahlen vor der Tür. Wann ist damit zu rechnen?
Also bis zu den Wahlen liegt das jetzt auf jeden Fall auf Eis. Mhm. Dann wird man sehen. Also die EU-Wahl findet ja Ende Mai statt. Dann gibt es eben noch den Juni und dann ist aber eigentlich schon Sommerpause. Und im Herbst wird dann eine neue Kommission bestellt. Mhm. Also es ist sehr schwer abzuschätzen, ob jetzt wirklich die Trilog-Verhandlungen bereits im Sommer starten oder ob nicht erstmal, also je nachdem natürlich, wie die Wahl dann eben ausgeht, vielleicht verschieben sich ja ganz radikal die Mehrheitsverhältnisse im Parlament. Da kann ich dann schon verstehen, dass dann möglicherweise erstmal sozusagen der Fuß vom Gas genommen wird. Was natürlich noch zusätzlich als komplizierendes Element hinzukommt, ist dieser lustige EU-Beitritt, Brexit.
Austritt.
Ja, das ist eben auch noch so eine lustige Sache, denn der federführende Verhandler des EU-Parlaments, Daniel Dalton, der kommt aus Großbritannien. Ja. Einer der hauptverantwortlichen Kommissare, Julian King, Sicherheitskommissar, unklar, wie die nächste Kommission überhaupt ausschauen wird. Wenn die Trilogverhandlungen beginnen, ist es unklar, wie viele Mitgliedstaaten noch da sind, wie die Mehrheitsverhältnisse sind. Aber was man auf jeden Fall mal sagen kann, ist jetzt bis Ende Mai liegt das Ganze jetzt mal auf Eis und dann wird man weitersehen.
Es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben bei dem Thema. Ich hoffe, das ist deutlich geworden. Das war für mich sehr informativ. Ich hoffe, für unsere Zuhörenden auch. Vielen Dank, Elisabeth und Thomas, für diese gute Stunde geballte Information. Wenn euch der Podcast gefallen hat, liebe Hörerinnen und Hörer, dann teilt uns das gerne mit. Teilt uns das von mir aus auch mit, wenn er euch nicht gefallen hat. Wir freuen uns wirklich immer über Feedback in jeglicher Form an kontakt@netzpolitik.org per E-Mail oder auch unter dem entsprechenden Blogpost zu dieser Podcast-Folge bei uns im Blog oder in den sozialen Medien. Wir freuen uns allerdings auch natürlich, wenn es positive Bewertungen für unseren Podcast gibt, weil das hilft, den weiter zu verbreiten. Dann werden die Empfehlungsmechanismen der Podcast-Plattform, beispielsweise bei iTunes, unseren Podcast mehr Leuten empfehlen. Deshalb ist es wichtig, dass wir da auch gute Bewertungen bekommen. Und grundsätzlich der obligatorische Hinweis zum Schluss, netzpolitik.org ist spendenfinanziert. Das heißt, diese Beobachtung und Auseinandersetzung, diese mit diesem Thema stattfindet, ist davon abhängig, dass netzpolitik.org finanziert wird. Wie ja übrigens auch der Verein Digitale Gesellschaft, der sich eben als zivilgesellschaftliche Stimme einbringt, auch spendenfinanziert ist. Genau, bei netzpolitik.org haben wir, weil die EU immer wichtiger wird für die Gesetzgebung, für die Netzpolitik haben wir seit neuestem ja auch einen EU-Korrespondenten. Die Themen sind allerdings so viele, dass auch wir hier aus Berlin weiter EU-Themen bearbeiten. Von daher freuen wir uns über Unterstützung und wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Ciao.
Tschüss.
Tschüss.